Guten Tag, Herr Anbuhl.
Guten Tag, Frau Schweigler.
Was waren denn die zentralen Bildungsziele, die sich die Bundesregierung bis 2015 gesetzt hatte?
Nun, es war so, dass man im Oktober 2008 in Dresden, insbesondere die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder, sich auf 6 konkrete messbare Ziele geeinigt hat. Man wollte einmal die Quote der jungen Menschen ohne Schulabschluss in der Tat halbieren, auch die Quote der jungen Menschen ohne Berufsabschluss halbieren. Man wollte den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz umsetzen. Dazu sollten für die Kinder, die jünger als 3 Jahre sind, 35% Plätze in der frühkindlichen Bildung bereitstellen. Mehr Menschen sollten sich weiterbilden oder ein Studium aufnehmen und die Ausgaben für Bildung und Forschung sollten insgesamt auf 10% des Bruttoinlandsprodukts steigen. Das waren durchaus anspruchsvolle Ziele und die Messlatte lag insofern hoch.
Wie sollten denn diese Ziele umgesetzt werden?
Nun, es gab keinen Maßnahmenplan. Es gab einen Zielkatalog und jedes Land konnte durchaus unterschiedliche Maßnahmen ergreifen. Das ist eben so bei uns im Bildungsföderalismus. Da arbeiten 16 Länder mit 16 unterschiedlichen Programmen an einem und demselben Problem. Oftmals werden diese Programme nicht gemeinsam evaluiert. Und so war es auch hier. Und man hat gehofft, dass man insgesamt zur Verbesserung kam und die Zahlen sich verbesserten. Das ist dann allerdings nur teilweise eingetreten.
Der DGB hatte zu den Bildungszielen eine Studie in Auftrag gegeben, um zu prüfen, ob diese auch erreicht werden. Wie bewerten Sie denn den Status quo?
Nun, wir hatten den Essener Bildungsforscher Klaus Klemm in der Tat beauftragt und gesagt, er sollte diese Ziele insgesamt einmal unter die Lupe nehmen und anhand der statistischen Daten schauen, was wurde erreicht. Und seine Bilanz fällt eigentlich gemischt aus, muss man sagen. Die Zahl der Krippenplätze ist gestiegen und mehr Menschen beginnen ein Studium oder bilden sich weiter. Aber trotzdem zeigt ein genauerer Blick auf die Zahlen, dass eigentlich die soziale Schieflage die Achillesferse unseres Bildungssystems bleibt. Das heißt, die Zahl der jungen Menschen ohne Schul- und Berufsabschluss bleibt bedrückend hoch. Gerade diese Leute werden in Zukunft kaum noch Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, werden prekär beschäftigt sein oder arbeitslos sein und schwer ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen können. Und auch bei der Weiterbildung und im Studium, wo man ja eigentlich Zuwachsraten hat, öffnet sich die Schere zwischen Gewinnern und Verlierern. Es ist in der Tat so, dass die Zahl der Menschen, die sich weiterbilden, die Quote von 43% auf 49% gestiegen ist. Und wenn man dann aber tiefer in die Zahlen schaut, stellt man fest, dass vor allen Dingen gut ausgebildete Vollzeitkräfte in Führungspositionen sich weiterbilden, während an- und ungelernte Frauen, ältere Menschen, Menschen in Teilzeit sich weniger an Weiterbildung beteiligen können. Und das zeigt eben, dass die Schere sich zwischen Gewinnern und Verlierern im Bildungssystem immer noch öffnet und dass diese soziale Spaltung ein zentrales Problem unseres Landes ist.
Mehr Studienanfänger und mehr Weiterbildungen, das klingt ja auf den ersten Blick mal ganz gut. Schaut man aber genauer hin, dann fällt dabei eine soziale Schieflage auf. Sie haben es gerade schon erwähnt. 50% der Studienanfänger stammen aus Akademikerfamilien, nur 27% aus Arbeiterfamilien. Können Sie uns das näher erklären?
Nun, es ist ja generell so, dass wir feststellen müssen, dass wir eine starke soziale Schere beim Zugang zum Hochschulstudium haben. Das hängt damit zusammen, dass viele Leute aus nicht-akademischen Haushalten, das heißt, wo die Eltern Facharbeiter sind, nie am Gymnasium waren oder ein Abitur gemacht haben, größere Probleme haben, sich für eine Hochschule zu bewerben, dass gerade auch finanziell schwächere Familien sich fragen, können wir uns das Studium überhaupt leisten für unsere Tochter oder für unseren Sohn? Wer bezahlt das letzten Endes? Oder wenn unser Kind BAföG kriegt, da muss man ja auch ein Darlehen zurückzahlen, landen wir nicht nachher auf einem Schuldenberg, den wir nicht abbezahlen können? Das sind alles hohe Hürden, die man beseitigen muss und dazu bedarf es allerdings einer gemeinsamen Strategie, die dann allerdings Bund, Länder und Kommunen gemeinsam aushandeln müssen. Da darf nicht jeder für sich in seinem eigenen Vorgarten werkeln.
Welche Gründe für die soziale Schieflage liegen denn außerhalb der Bildungseinrichtungen?
Nun, man kann das ja schon sagen, im Prinzip, dass wir eine sehr, sehr große Trennung einfach haben der Lebenswelten bei uns. Ja? Und das ist schon so, wenn man sich die Elternhäuser anschaut, einfach auch von Familien mit großen sozialen Problemen, dass dort weniger vorgelesen wird, dass die Kinder einfach weniger Anregungen kriegen. Sie spielen ja auch weniger mit anderen Kindern aus anderen Milieus in diesem Bereich. Und gerade weil die Elternhäuser dies vielfach nicht leisten können, ist es eigentlich wichtig, dass ein Bildungssystem dann eingreift und hier auch die Kinder entsprechend fördert. Und das passiert leider nicht in ausreichendem Maße. Im Gegenteil, manchmal wird die soziale Spaltung auch noch verschärft im Bildungssystem.
Was kann denn die Regierung Ihrer Meinung nach tun, um die genannten bestehenden Probleme in Zukunft zu lösen?
Da braucht man, glaube ich, einen ganzen Maßnahmenkatalog an dieser Stelle, auf den sich Bund, das geht ja nicht nur um die Bundesregierung, sondern es geht auch um die Länder und die Kommunen, auf denen sich alle drei Partner dort verständigen müssen. Und das sind eigentlich Maßnahmen, die durch das gesamte Bildungssystem gehen müssen. Man muss ansetzen, denke ich, bei der frühkindlichen Bildung. Dort ist es erfreulich, dass man den Ausbau der Krippenplätze vorangebracht hat, wenn man auch noch nicht das Ziel erreicht hat, was man sich in Dresden gesetzt hat. Aber man muss sagen, der Zugang zu einem frühkindlichen Kita-Platz hängt immer noch ab vom Erwerbsstatus in vielen Ländern der Eltern. Das heißt, sind beide Eltern arbeitslos, haben sie nur einen geringeren Anspruch auf Betreuungszeiten in der Kita als dort, wo beide Eltern arbeiten. Das zeigt ja auch, dass Kitas noch nicht als Bildungssystem begriffen werden. Wenn man in der Grundschule einen Schüler nach 4 Stunden nach Hause schicken würde und sagt, deine Eltern können ja auf dich aufpassen, würde jeder aufschreien. In der Kita ist das Realität und keiner schreit auf in diesem Bereich. Das heißt, wir müssen Kitas mehr als Bildungsstätten verstehen und auch dort Qualitätsstandards zusätzlich implementieren. Und wir müssen auch bei der Schule schauen, dass wir eben gute Ganztagsschulen ausbauen, die eben gerade auch Kinder aus sozial schwächeren Familien besser fördern. Und wir müssen sehen, dass wir eben mit der frühzeitigen Auslese schon nach dem vierten Schuljahr in den meisten Bundesländern aufhören, um dann hier wirklich die Möglichkeiten der jungen Menschen zu verbessern.
Das war Matthias Anbuhl vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Mit ihm haben wir über die Bilanz der Bildungsziele für 2015 gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.